So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto Nerds Uncut. Heute tatsächlich an einem Donnerstag, wie letzte Woche schon angekündigt, da ich morgen leider unterwegs bin. Dazu mehr gleich in Kürze. Und die Uhrzeit ist auch sehr, sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Und wir testen es einfach mal, sehen, wie es ankommt. Ja? Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie immer präsentiert von unseren Kollegen von Bison. Und ich glaube, als ich das letzte Mal, beziehungsweise das habe ich noch nie so nah an Bison gesagt, am Standort der Börse Stuttgart, wie heute, denn ich bin in Stuttgart. So, lieber Sascha, wo finde ich dich an?
Sensationelle Überleitung, Erik, sensationell.
Wie immer, oder?
Ja, wir sind, wie wir es letzte Woche schon angekündigt haben, zumindest immer wöchentlich.
Immer wöchentlich, genau. Wir bleiben konstant. Wir bleiben konstant, ja. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Ja. Sascha, du wieder im Kryptokeller irgendwo in Bayern?
Ja, ich bin im Kryptokeller. Du bist in Stuttgart. Eigentlich wäre ich die Woche in Paris gewesen, da bin ich aber ganz offensichtlich nicht.
Genau, sieht man.
Aber ja.
Ja, das Leben kommt halt irgendwann immer mal wieder dazwischen. So ist das nun mal. Ne? Okay, und damit würde ich sagen, steigen wir eigentlich direkt ein. Und eine Sache, als ich heute im Zug saß, und ich habe mich so ein bisschen auf ein Panel morgen vorbereitet in Stuttgart. Und da ist mir eine Sache so aufgefallen und habe mir so gedacht, Mensch, alle heulen so rum. Stuttgart 21, super teuer, 11,5 Milliarden aktuell. Und da habe ich mir gedacht so, wann haben die denn eigentlich angefangen, Stuttgart 21 zu bauen? Das war im Februar 2010. Also jetzt schon auch schon über 16 Jahre quasi zurück und die sind immer noch nicht fertig, ja. Und sie sind so bei einem Kostenrahmen von 11,5 Milliarden. Es ging mal los, ich glaube, bei 4,5 Milliarden. Ja, jetzt sind wir bei 11,5 schon. Und habe ich mir gedacht, okay, damals Bitcoin. Wo stand denn damals Bitcoin? Als tatsächlich die Bauarbeiten losgingen, gab es noch nicht mal eine Bitcoin-Börse. Ja, von der Kryptobörse ganz abgesehen. Ja, es gab noch nicht mal eine Bitcoin-Börse. Die ist so ungefähr 6 Wochen später, die erste, tatsächlich online gegangen. Und der Bitcoin-Preis lag dann damals bei 0,0003 Cent und damals im Mai 2010 wurde die Bitcoin-Pizza für 0,00025 je Bitcoin gehandelt. Ja? So, das heißt, kurze Rechenaufgabe, wie viel Euro hätte ich investieren müssen, damit der heutige Kostenfaktor von Stuttgart 21 gedeckt wäre zum heutigen Kurs? Was würdest du sagen, Sascha? Wie viel hättest du kaufen müssen, wie viel Bitcoin damals? Damit heute 11,5 Milliarden rauskommen zum aktuellen Kursstand.
Ja, da muss ich nur kurz in unsere WhatsApp reinschauen.
Jetzt lass mich
mal geschrieben und dann kann ich dir das gleich sagen,
was du auch
wissen haben solltest.
Ja. Nein, ich weiß es natürlich noch.
Was ich schätze, warte. 410 Euro.
Ja, genau. Also irgendwo so zwischen 400 und 500 Euro hätten ausgereicht an Anzahl Bitcoin mit Kursanstieg auf den heutigen Kurs des heutigen Tages. Und da wären wir bei 11,5 Milliarden rausgekommen. Also, liebe Grüße nach Stuttgart. Ja, hätte da einfach mal machen sollen. Hätte da nicht so große Kopfschmerzen gehabt. Einfach mal machen, Sascha, darüber haben wir heute auch drüber gesprochen. Und einfach mal machen ist auch eine gute Überleitung. Wir gucken uns mal an, was ist denn so passiert? Was hat der Markt denn so gemacht?
Positiv sieht der Markt mal ausnahmsweise mal wieder aus. Was frisch reingekommen ist, ist, dass hier Trump hatte gerade eben, ich glaube vor einer Stunde oder so, auf True Social announced, dass es ein Waffenstillstand geben wird zwischen den Libanon und Israel in den 10-tägigen.
Ja.
Das beflügelt ein bisschen die Kurse und hat auch den ganzen Tag schon ein bisschen, war wahrscheinlich ein bisschen eingepreist. Mhm. Schauen wir mal Gewinner, Verlierer und dann können wir uns mal den Bitcoin-Chart ein bisschen genauer angucken, oder?
Können wir machen, genau so machen wir es.
So, was haben wir? RaveDAO, Erik. Wann war
der letzte Rave? Naja, ganz lange her, beziehungsweise ich glaube, ich war noch nie auf so einem richtigen Rave, so Berlin-Style-mäßig. Also ich bin ja früher an der osthessischen Grenze zu Thüringen, also Westthüringen, Osthessen, das war so die Ecke, wo ich groß geworden bin und da war Rave tatsächlich ein Ding und da war Techno auch noch eine größere Nummer, aber auf einem richtigen Rave war ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Ja, Schande über mich. Aber RaveDAO sagt mir auch das, Schande über mich, hat mir bis jetzt noch gar nichts gesagt. Und jetzt haben die in 7 Tagen wie viel Prozent gemacht, Sascha?
Ja, laut Anzeige 3100, aber ich glaube, wir haben ja mal vorher kurz in den Charts reingeschaut. Irgendwas stimmt auf jeden Fall da mit der Nummer, mit der API nicht. RaveDAO, irgendwas sagt's mir. Ich meine, dass mir das auf internationalen Events schon mal untergekommen sind, dass die auch quasi so Events und Raves veranstalten. In Dubai zumindest hatten die was gemacht. Aber der Kursanstieg jetzt, wenn wir ja vorher ein bisschen versucht zu recherchieren, aber ja, keiner weiß es.
Also grundsätzlich, wenn wir auch mal schauen, was passiert jetzt gerade. Also Israel, Libanon, 10-tägige Waffenstillstand. Auf der anderen Seite, Richtung Iran, läuft der Waffenstillstand ja jetzt aber auch eigentlich schon fast wieder aus. Das heißt, wir sind da bei 22. April. Läuft der tatsächlich aus? Wenn wir uns die Chronologie da nochmal so ein Stück weit anschauen, am Samstag, jetzt letzte Woche, waren ja die Friedensgespräche zwischen USA und Iran in Islamabad und die sind tatsächlich nach mehr als 20 Stunden Verhandlungen sind die gescheitert. Trump hat ja dann angefangen, diese Marineblockade für alle Schiffe, die durch die Straße von Hormuz fahren. Also das ist auch so absurd, ja. Also der Iran sagt, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, dass jetzt jedes Schiff, was durchfährt, sozusagen einen Zoll oder eine Art Maut in Bitcoin zahlen muss. Und dann denkt sich Trump, ja super, dann stelle ich mich genau auf die Seite, wo die rauskommen und blockiere die alle. So, also.
Nee, so nicht, dann mach halt ich zu.
Ja, genau, richtig. Also das ist natürlich so, okay, war es wieder so ein klassischer Trump-Move. Ja, wir sind dann vom Bitcoin her auch ein Stück weit am
Weiß ich
Montag.
gar nicht, ob das so dumm war in der Situation.
Meinst du?
Ja.
Sascha, der große Trump-Versteher.
Nee, das nicht, aber kannst zumindest, ich kann also ausnahmsweise mal da den Gedankengang nachvollziehen.
Hol uns mal ab in deine Gedankenwelt.
Naja, du kannst ja, also auf der einen Seite, das große Problem war ja, dass ja der Iran mehr oder weniger die Straße von Hormuz zugemacht hat, beziehungsweise die begünstigsten, seine begünstigten Schiffe, internationaler Handel, China etc. ja aufgemacht hat. Er hatte trotzdem weiter Öl verschifft, aber halt nicht von internen Häfen. Was Trump gemacht hat, gesagt, okay, wieso mache ich dann einfach nicht die Straße komplett zu und unterbinde auch den Überseehandel aus iranischen Häfen. Und das schadet den Iran natürlich sehr, weil natürlich der Großteil der Verschiffung und der Großteil des Bruttoinlandsprodukts natürlich durch Rohstoffexporte erzielt wird.
Ja, einerseits das, aber ich glaube, wenn ich jetzt gerade noch mal selber drüber nachdenke, wenn er sagt, also die sagen, es wird jetzt eine Maut verlangt und wir rechnen das in Bitcoin ab. Ja, ist ja egal, worin es abgerechnet wird. Ja, das war eh auch so eine Story. Das haben so ganz viele so aufgenommen als so das große Adoption-Thema und Bitcoin hat ja einen Sinn, wo ich mir so denke, sag mal, Leute, habt ihr Lack gesoffen? Ja, also was ist denn los bei euch? Also wenn das jetzt die Story ist, mit der wir uns irgendwie als Ökosystem nach oben ziehen müssen in der Vermarktung, ja, dann gute Nacht. Ja, also habe ich auch einen Post gesehen, ja, da habe ich dann aufgehört, weiter zu kommentieren, weil ich mir dachte, komm, das braucht keine weitere Aufmerksamkeit. Genau, und wenn dann aber die Schiffe da rauskommen und du auf der anderen Seite aber eh blockierst, ja, dann haben die Schiffe ja eigentlich, die eh schon gefangen sind, gar keinen Anlass weiter rauszufahren, weil sie vielleicht da am nächsten Mal stecken bleiben und somit kommt auch kein Geld an den Iran. Weißt du so, also nochmal über Bande gedacht, das wäre so das einzig Logische aus meiner Sicht, weswegen man das hätte machen sollen und können. Aber Iran hat wohl dann Dienstag, Mittwoch auch schon signalisiert, Gesprächsbereitschaft, Blockade ist dann auch schmaler ausgefallen, als eigentlich be befürchtet war. Und der Bitcoin hat sich dann darauf auch relativ gut erholt, muss man sagen. Ja.
Es gibt auch jetzt die Woche über, gab es ein paar so Signale, dass wohl doch durch Unterhändler weiter Gespräche fortgeführt werden und da schon irgendwie versucht wird, eine Ruhe in den Kessel reinzubringen.
Ja, genau. Dann lass uns doch mal auf unsere Bitcoin-Thematik schauen, beziehungsweise noch mal ein bisschen die Kurse angucken, wo wir gerade unterwegs sind. Und lass gerne mit dem Bitcoin starten.
Da ist er, Eriksson.
Genau, was sehen wir? Also grundsätzlich, wir haben uns jetzt im Vorgespräch auch schon drüber unterhalten. Sascha, also das Bottom haben wir, glaube ich, gesehen für dieses Jahr, oder? Was ist dein Take dazu?
Natürlich nie, was geopolitisch passiert.
Was soll denn noch passieren? Also was soll noch passieren? Also die Amerikaner.
Also wir hatten noch keinen Einmarsch von China in Taiwan. So, das steht auch noch auf der Bingo-Card.
Ja, aber ist das dann wirklich was, was uns so,
Ja.
ja,
Auf
ist
jeden
das
Fall.
was,
Schlimmer.
ja,
Ja.
findest, meinst du? Weiß ich nicht, okay. Gut, vom Bauchgefühl würde ich sagen, A, es hat eh schon jeder mit eingepreist, dass es irgendwann kommen wird.
Ja, das
Ja.
große Problem ist ja, also ich glaube, dass die China-Taiwan-Problematik kein Problem mehr wird, wenn du genug Chipbaukapazitäten außerhalb von Taiwan hast. Also wenn Chipbaukapazitäten in Amerika aufgebaut worden sind. Aber im Moment ist es ja so, dass TSMC ja mehr oder weniger der einzige Chiphersteller der Welt ist und alle AI, Frontier Labs, Nvidia, alle darauf angewiesen sind. Und das sitzt nun mal und produziert den Großteil in Taiwan. Und wenn China jetzt in Taiwan einmarschieren würde, dann hätten alle westlichen Länder ein Problem, dass sie einfach keine Chips mehr bekommen. So, und solange diese Kapazitäten nicht außerhalb von Taiwan geschaffen sind, ist es ein Riesenproblem.
Ja, also für uns ist es auch ein Riesenproblem, weil Opus 4.7 heute freigeschaltet wurde und wenn das nicht mehr läuft, dann können wir hier eh abschließen,
Können wir das Ganze wieder zumachen? Ich kann mir
ja.
mein Leben vor Opus kaum mehr vorstellen.
Total. Nee, ich saß heute in der Bahn und das ist auch so witzig gewesen, als wir uns eben geschrieben haben. Wir hatten einen Chatverlauf, ja. Ich mal sehen, was hier zitierfähig ist und was nicht. Genau, wir hatten so drüber gesprochen, über die 410 Euro gekauft in 2010, wären 11,4 Milliarden, roughly. Das habe ich dir um 19:05 Uhr geschrieben. Und dann habe ich geschrieben um 19:06 Uhr, Opus 4.7 ist da. Und in dem gleichen Moment hast du getippt und hast geschrieben, Opus 4.7 ist raus. Also, wie maximal thematisch behindert kann man denn sein, dass wir im gleichen Moment ans Gleiche denken? Ja, Sascha, das war ein sehr netter interner Moment. Den werde ich
Aber
mir
zurück
irgendwann markieren.
zu Bitcoin, weil für Remus gibt es keinen Ticker im Kryptomarkt. Wenn du
Genau.
jetzt Bitcoin gekauft hättest am vermeintlichen Jahresbottom, was ja gar nicht so weit weg ist von meiner Schätzung, was das Jahresbottom ist, wenn wir das nochmal
Was hast du
rekapitulieren.
gesagt?
Ja, ich
Was war
glaube
das?
schon irgendwo in dem Bereich, irgendwas 62,
50.
63, da höre ich das.
Nee, du hast irgendwas um die 50, 55, glaube ich, gesagt. Und ich war da,
Müssen
glaube ich,
wir
nicht.
in der
Ich muss mal unterschrieben.
Jahresabschlussfolge müssen wir das nochmal recherchieren.
Nee, ich such's für nächste Woche, suche ich es raus, weil heute habe ich es nicht gefunden auf der Bahnfahrt und mich hat es interessiert, weil ich nämlich wissen wollte, wer hat das Bottom für dieses Jahr, wenn es das Bottom gewesen ist,
Vermeintliche, das
das
Vermeintliche.
vermeintliche Bottom, das Q1-Bottom,
Ja.
wer hat das gecallt? So, und wurde es richtig gecallt? So, da müssen wir nochmal rein.
Ist auf jeden Fall von vermeintlichen Bottom bis jetzt hast du 25% mitnehmen können.
Ja,
Zack,
aber
zack.
das ist auch, wir haben auch, lass uns auf den Rainbow Chart gucken, also müssen wir jetzt nicht machen, aber wir haben die letzten Wochen, Monate immer wieder drauf geschaut und haben gesagt, wäre vielleicht kein dummer Moment gewesen, nachzukaufen. So,
Ja.
turns out, generell, selbst wenn wir jetzt nochmal nach unten gehen, ja, no financial advice, wisst ihr eh, aber de facto ist es so, dass wir tatsächlich ja einfach mit den Nachkäufen der letzten Monate eigentlich immer ganz gut dagestanden hätten. Um da
Ja.
einfach Positionen Stück für Stück aufzubauen. Ja,
Jetzt
genau.
hier unten dran kratze.
Ja. Seit Wochen ja schon. Ne? Je nachdem, wie du den View aufbaust. Im Coin Market Cap gibt es das auch nochmal, da ist es ein bisschen dynamischer. Genau.
Das
Da
heißt
lass uns mal.
natürlich jetzt Synchronbewegung zum Bitcoin steigt, was heißt steigt, ist Öl fällt wieder leicht oder beziehungsweise
Ja.
ist leicht gefallen, jetzt ist es gerade wieder leicht am Steigen. Was genau ist, weiß man nicht. Aber ja, ich glaube, Öl braucht auch tendenziell ein bisschen länger, bis es erholt hat, weil noch ist ja trotzdem der Export zu.
Ja, man muss aber auch fairerweise sagen, also guckt ihr mal an, von wo wir jetzt gekommen sind im Gold. Also wir haben ja irgendwie seit Jahresanfang, haben wir
Öl.
irgendwie über,
Öl.
Öl. Ach, doch, aber auch Öl. Seit Jahresanfang haben wir über 50% im Öl gemacht.
Ja, du hast gerade gesagt, Gold.
Ja, sorry, ja, my fault. Aber genau, um Öl ging es. Und da haben wir über 50% gemacht seit Jahresanfang. So, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe es nur grob überschlagen. Teils sogar um die 70, je nachdem, wie der Kursstand war. Ich glaube, bei 104 Dollar waren wir bei 70%. Ja, mach doch mal kurz auf da, Sascha.
90 sogar, wenn ich jetzt
Ja,
mal
im
hier.
Top, aber im absoluten Top.
Ja,
Ja,
absolut top. Wenn ich jetzt hier,
ja,
ich
ja.
meine, ja,
Ja,
hier ist irgendwie so ein Januarwert ziehe, bis zum
genau.
absoluten Top bist du bei knapp 90%.
Ja,
Das ist
ja,
schon
ja.
krass.
Ja, ist übel.
Für
Das
so
ist
einen
übel.
Rohstoff, den du ja wirklich viel verwendest, das ist schon heftig.
Ja, du. Hast du deinen Arbeitnehmern schon die 1000 Euro eigentlich ausgezahlt? Apropos Entlastung für die Menschen da draußen
Ja.
und die Unternehmen. Ist ja auch wichtig. Ja.
Ja. Wie es halt verkauft wird. So, ja, wir haben entschieden, können das machen, die Arbeitgeber.
Genau, richtig. Richtig. Es war echt sehr witzig. Aber was auch mit diesen 17 Cent, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Also aktuell sehe ich an der Tankstelle noch nicht, dass die 17 Cent abgezogen sind. Und ich frage mich auch, auf welchen Referenzwert werden die denn jetzt abgezogen?
Das
Ich war da
frage ich
echt
mich
mal.
nicht.
Ja, 17 Cent soll quasi Entlastung auf die Spritpreise kommen. Und da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ist das schon applied oder nicht? Ja, gibt es das schon oder nicht? De facto glaube ich, ist es noch nicht der Fall. Genau, aber du hast nochmal den S&P 500
S&P
mitgebracht.
500, der pumpt auch. Wir sind am All-Time-High gerade mit dem S&P.
Ja, der läuft gerade wie die Hölle. Und du hast eben auch eine Ansicht gehabt von,
Wenn
welche
wir
war da?
mal, auf die Jahresansicht gehen, müssen wir mal kurz rauszoomen,
Ja,
beziehungsweise eine kleine
dauert kurz
Pause
ein bisschen. Gerade für diejenigen, die zuhören, ihr seht das gerade nicht, aber was man hier sieht, ist letzten Endes eine Hockeystick-Kurve, ja, von
machen.
unten nach oben.
Wie
Also das
kommt
heißt, ja, für all diejenigen, die es nicht sehen, es gibt auch noch Leute, die uns im Podcast hören und nicht auf YouTube. Ja, sogar eher die Mehrheit, würde ich sagen. Genau. Und da hast du von welchem Jahr, Sascha, ziehst du jetzt hier mal deine prozentuale Berechnung?
Ja, eigentlich egal. Also S&P hast du machst da tendenziell sehr wahrscheinlich nichts falsch, außer du, klar, Einstieg, Ausstieg, wenn es das natürlich irgendwie hier im Hochpunkt 2000 gekauft hast und dann verkaufst du 2004 im Tief, dann hast du wahrscheinlich ein Problem gehabt. Aber generell als langfristige Anlage hast du nicht viel falsch machen können. Wenn wir uns einfach mal ziehen, keine Ahnung, ziehen wir uns mal ein realistisches Jahr, was weiß ich was, 1999 vielleicht, oder?
Komm, zieh mal.
97, 98, machen wir mal 98 Bottom. Bis jetzt bist du halt auch bei 913% in, was habe ich gesagt, 99 in 27 Jahren.
Ja, ist Wahnsinn, ne? Ist echt irre. Ja. Geld macht Geld.
Geld macht Geld.
Ist halt einfach so. Okay, aber
Das
dann
sagen
gucken
ja
wir mal
viele,
drauf.
dass.
Ja,
Sorry.
sorry, sag mal.
Elon Musk sagt ja im Prinzip jetzt durch den ganzen AI, er rechnet ja davon, dass sich dass wir eine massive, ich glaube, was war es, ich glaube, Verzehnfachung der Wirtschaft sehen werden über die nächsten Jahre. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Elon Musk hat das gesagt und Elon Musks Vater, Fun Fact or not Fun Fact, hat gesagt, Epstein ist gar nicht tot. Ja, und Kian ist drauf eingesprungen und hat gesagt, na, seht ihr? Ey, absolut.
Elon Musk leiden oder nicht leiden, aber man muss sagen, mit seinen Predictions
Aber
zeitlich
die
ist er nicht
Predictions seines
immer ganz
Vaters waren bis
richtig.
jetzt immer gut.
Na?
Aber die Predictions seines Vaters waren bis jetzt immer gut. Nein.
Folge ich gar nicht. Nee, was ich sagen wollte, man kann von Elon Musk halten, was man will, aber in seinen Predictions zeitlich ist er oft inakkurat, aber nicht in der Sache selbst. Also das, was er prediktet, passiert eigentlich in den 99% der Fälle. Nur zeitlich hat er oft er ist meist zu optimistisch.
Okay. Könnte man jetzt sagen, naja, solche großen Bewegungen inhaltlich, sachlich kann man ja schon predikten. Da sind ja, weiß ich jetzt nicht. Also, ob man es dann, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, wir landen irgendwann demnächst auf dem Mond, ja, gehe ich davon aus, ja, wann? Keine Ahnung, gut, okay, haben wir jetzt schon 2028, wurde jetzt nicht mal gesagt, aber weißt du so? Ja, aber das sind ja teilweise offensichtliche Dinge, so, oder? Also weiß ich jetzt nicht, ob das so harte Predictions sind von ihm. Aber anyway. Genau, was haben wir da? MicroStrategy schlägt wieder zu, kauft nach. Es war tatsächlich mal eine Woche, in der er nicht gekauft hatte. Und da haben wir im Vorgespräch, jetzt müsste solche mystische Musik kommen, herausgefunden. Es war genau in der Woche, Sascha, wo was war.
Bin ich da?
Ja, du im Urlaub warst und ich mit Werner die Folge gemacht hatte und da hatte er tatsächlich nicht gekauft. Das war um die Woche vom 1. April und da haben wir uns auch noch so gewundert, war das jetzt der April-Scherz von Strategy so?
Nein, ich war mit Sailor Schiefern.
Ja, du warst da Skifahren, ja, genau, richtig, ja. Also, Sailor hat nochmal zugeschlagen, 13.927 Bitcoin für eine knappe Milliarde gekauft, Durchschnittspreis von 71 1.900 pro Coin und hat jetzt einen Gesamtbestand von 780.897 Bitcoin, was vom gesamten Bitcoin-Supply 3,8% ausmacht.
Ist zu viel.
Ja, genau. Und das ist auch das Thema, was natürlich schon viele, und ich habe darüber auch schon einen Artikel geschrieben bei Focus, dass viele jetzt natürlich sagen, hey, ist er nicht, wenn die Firma doch hops geht, ein inhärentes Risiko für das gesamte Ökosystem? Ja, da ist ein großes Fragezeichen dahinter. Und auch, CoffeeZilla als auch der Blog-Trainer hat sich das Thema mal vorgenommen und ist da tiefer reingegangen. Wir verlinken das mal hier, weil der ist jetzt heute erst, ich meine, um 18 Uhr oder sowas rausgekommen, also relativ frisch. Ich muss selber nochmal reinlesen, was er geschrieben hat, aber er hat sich der Thematik mal angenommen und CoffeeZilla, relativ großer YouTuber, der immer sehr viele Scams auch aufdeckt, der hat sich der Sache STRC, so heißt ja die Vorzugsaktie, die man zeichnen konnte, und Stretch ist der Name, ja, also STRC abgekürzt. Und ja, muss ich mich auch noch mal reinlesen, bevor ich jetzt hier was Falsches erzähle, aber da werden wir euch auf jeden Fall die Linken zu, die Quellen zum Blocktrainer verlinken und auch noch mal den Beitrag von CoffeeZilla, was da seine Meinung und sein Take zu ist. Der hat immer einen sehr, sehr guten Research und eine gute Analyse. Genau.
Bleiben wir mal kurz beim Bitcoin. Wir haben die Woche die Hälfte erreicht bis zum nächsten Bitcoin-Halving. Ich kann mal hier mal kurz in den Countdown schreiben. Also wir haben jetzt erwartet, ist der 12. April 2028 fürs nächste Halving. Was ist ein Halving? Der erwartete Reward sinkt um die Hälfte. Also mein
Genau.
Block-Reward.
Genau, jetzt sind wir bei 3,125 pro quasi Block und dann sind wir bei 1, was haben wir da? 5, 6, 2, 5.
5625.
Genau, richtig. Und das wäre dann quasi der neue Block Reward ab 2028. Genau. Ja, auch so das ganze Thema Supercycle und wie entwickelt sich der Bitcoin und stimmt die Cycle-Theorie denn eigentlich noch so, wie man sie früher eigentlich immer anlegen konnte? Ja, das ist auch was wir morgen im Panel auf der Invest diskutieren werden. Ich bin, mit wem bin ich auf dem Panel? Der Dirk Hess von Next Assets, die machen einen eigenen Krypto, Bitcoin und Ethereum ETP, der ist mit auf dem Panel. Und der Steffen Herting heißt er, glaube ich, der ist aus der Redaktion von der Aktionär und vom Aktionärs-TV, die Johanna Krämer ist die Moderatorin. Und da werden wir uns morgen der Thematik mal ein bisschen widmen. Bin ich mal gespannt, wie das wird.
Wird bestimmt gut.
Genau.
Kann man es irgendwo live sehen? Aufgezeichnet wird irgendwas? Weißt du das?
Wüsste ich jetzt nicht, habe ich keine Infos zu. Ja, jeder, der vor Ort ist auf der Invest, kann gern vorbeikommen. Ich glaube, irgendwas so um 13:10 Uhr auf der Börsenmedienbühne sind wir vertreten. Genau. Was hast du noch mitgebracht, Sascha?
Deutsche Börse verstärkt Engagement bei Kryptoplattform Kraken. Was war announced? 200 Millionen Invest
100 Millionen, genau.
pre-IPO, wa?
Genau, Pre-IPO-Invest, 200 Millionen groß war es, das, was ich diese Woche rausgelesen habe, muss dementsprechend ja aus Secondaries einen Kauf gewesen sein, ja, so dass sie sich Pre-IPO einkaufen können. Und sie haben ja auch schon, wir hatten es auch mal in der Uncut-Folge, ich glaube vor 2, 3 Monaten, ich kann es nicht mehr zeitlich ganz einordnen, hatten wir auch schon die strategische Partnerschaft zwischen Deutsche Börse und Kraken. Also das ist quasi jetzt so zu denen der nächste Schritt, der Sinn macht, ja. Und dementsprechend engagieren sie sich dort etwas stärker jetzt. Genau.
Kraken hat ja auch aufgefahren jetzt der Paris Blockchain Week. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Ja, ich glaube, dass die ein paar nette VIP-Dinner hatten.
Okay. Ja. Hast du FOMO?
Nee, ja, was heißt FOMO? Das ist nicht, genug Arbeit auf dem Tisch.
Ja, genau.
Aber wenn wir Paris Blockchain Week, vielleicht interessante Info, die benennen sich um und rutschen für nächstes Jahr in den Juli rein. Also, Paris Blockchain Week wird zur Signal Week und zukünftig soll das Ganze hauptsächlich dann Digital Assets und regulatorische Sachen beinhalten und wird mit in die gleiche Woche zusammengelegt, wie sie ihr AI und Robotics Summit machen, RACE. Da hast du quasi erst das Signal Week und hast aber gleich im Anschluss RACE, dieses AI Robotic Summit, was auch eine ganz spannende Kombi ist in dem Fall.
Aber ist das vom gleichen Veranstalter oder was? Ah, okay, spannend.
RACE ist auch quasi von Chain, oh, wie heißen sie?
Keine Ahnung.
Da weiß ich jetzt nicht, wie die Firma jetzt heißt. Aber ja, liegt auf der Zunge.
Gut, dann noch Clarity Act. Also, wir hatten ja letzte Woche auch schon davon gesprochen, dass es ein Thema ist, was jetzt die ganze Zeit ja einfach auf dem Tisch lag. Sie wussten nicht, ob sie es diesen Monat noch durchbekommen und sie wollten es ja unbedingt vor den Midterms durchbekommen, weil sonst
Ich
sich
so.
Müssen sie, genau, richtig, weil sonst werden sie es nicht höchstwahrscheinlich durchbekommen. Genau. JP Morgan hat jetzt gesagt, dass Clarity Act nearing finish line as talks advance, also sind fortgeschrittene Gespräche und sie denken, dass sie jetzt kurz vorm Ziel sind. Da nochmal so ein Stück weit zur Einordnung. Also der US-Senat ist seit Montag, also 13. April, wieder aus der Osterpause zurück. Und letzten Endes, ja, Polymarket-Wahrscheinlichkeit ist bei 72% und geht von aus, dass es in 2026 abgeschlossen wird. Man könnte mal reinschauen, obwohl ist das ja doch war relativ aktuell, 72%. Und ja, jetzt ist natürlich so ein Stück weit die Frage, sie müssen diesen Monat durchbekommen, ja. Und JP Morgan hat jetzt gesagt, die internen Gespräche waren gut. Und zur Einordnung für unsere Hörer jetzt hier aus der Dachregion, es ist so, dass Clarity Act eigentlich so das Gegenstück zur MiCA ist, ja. Und das fehlte halt so ein Stück weit die Klarheit in der Regulierung in den USA, sodass die Spielregeln klar sind. Und einige der Spielregeln, die jetzt auf dem Tisch lagen, waren nicht unbedingt das, was sich viele aus dem Kryptobereich gewünscht hätten. Und dementsprechend haben sie nochmal ein Veto eingelegt. Und deswegen gab es jetzt nochmal echt einiges an Gesprächen und Aufholbedarf in der Klärung. Und jetzt ist es einfach so, dass sie dort wohl ein ganzes Stück weiter sind. Aber wissen wir wahrscheinlich nächste Woche schon viel, viel mehr und bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Aber müsste, damit sie es durchbekommen, diesen Monat einfach durchgehen. Genau.
66% Chance immer gerade.
Ja, okay. Na, ist leicht wieder gesunken. Okay. Ja, na,
Richtig.
krass. Krass.
Da hast du noch was
Genau.
für Quick Chain Analysis?
Ja, genau. Wir hatten ja über den Hack, also einerseits haben wir mit Werner in der Folge am 1. April, beziehungsweise in der ersten Aprilwoche, wo du nicht da warst, Sascha, darüber gesprochen. Und da haben wir auch erst gesagt, so, das wäre aber ein ganz schön komischer Oster- oder April-Scherz, ja, tatsächlich zu sagen, hey, wir wurden gehackt. War aber tatsächlich so, dass sie es am 1. April announced hatten, weil es genau auch dort passiert war. Und jetzt wurde einfach nochmal so ein Stück weit aufgearbeitet durch mehrere Compliance- und On-Chain-Analysefirmen wie Chainalysis, TRM Labs, ich glaube Elliptic war da auch mit dabei, also relativ großes ja, einfach Team, was daran gearbeitet hat jetzt. Die Hackergruppe Lazarus war mal wieder dafür verantwortlich und hat die Solana DEX, also dezentrale Exchange, dementsprechend über 280 Millionen gehackt. So, wie ist das passiert? Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Smart Contract Bug war, sondern das war mal wieder Social Engineering und das auf allerhöchstem Niveau. Wir hatten das ja auch schon bei diesem Multisig-Geschichte von Bybit. Letztes Jahr war das ja auch, was war das? Wie hoch war das? 600, 700 Millionen? War auch relativ groß. Und da war es auch so, dass es ein Social Engineering, ja, wie sagt man? Ja,
Case.
so Case war, genau, richtig. Und Lazarus, die haben wohl Kontakt aufgenommen zu denen auf einer Kryptokonferenz und gaben sich als Entwickler von eigenen DeFi-Projekten aus, ja, die sie dann in Thrift integrieren wollten. Und über Monate haben sie da wirklich so persönliches Vertrauen aufgebaut und dann die, sagen wir mal, richtig wichtigen Kontaktpersonen identifiziert und haben dann Schadsoftware dort eingespielt. So, und mit diesem manipulierten Programmcode, ja, wurde dann letzten Endes den Ahnungslosen, in Anführungsstrichen, trifft Devs, also den Entwicklern, wurde das ins Protokoll eingespielt und die hatten am Ende die Möglichkeit, ja, volle Kontrolle darüber zu erlangen und konnten dann innerhalb von kürzester Zeit 230 Millionen USDC letzten Endes abziehen. So,
Ich habe
und
gerade, hab's gerade überflogen. Die haben einen Token gewitelistet, einen Fake-Token, also einen künstlich aufgeblähten, eigentlich wertlosen Fake-Token als Collateral, den hinterlegt für den gleichen Wert und haben dann die realen Werte in USDC, Solana und ETH withdrawn.
Genau. Und da sieht man halt auch wieder, wie einfach das sein kann, in Anführungsstrichen, dass es halt nicht unbedingt ein technischer Hack sein muss, sondern dass es halt einfach sehr stark Social Engineering ist. Und die haben, glaube ich, sogar auch 1 Million selber dort deposited und haben das dementsprechend so aussehen lassen, als ob sie da wirklich interessiert dran wären, mit denen Business zu machen. Und am Ende ist ihnen das Ganze um die Ohren geflogen. Also es ist schon crazy. Was hat man diese Woche, hatte ich in der Gruppe, in der ich bin, da ist ein Post rumgegangen, dass jemand seine ganzen Rentenersparnisse verloren hat, weil er eine falsche App von Ledger runtergeladen hatte. Ja, und diese Ledger-App ja, war dann sofort das Wallet leergeräumt. Und der war sogar im Apple Store, die App. Ja, und wahrscheinlich war es so, dass diese App einmalig mit einem relativ sauberen Code der Code Review bei Apple durchgegangen ist, weil die haben ja da immer sehr, sehr hohe Standards. Also wenn du eine App deployst und veröffentlichen möchtest, hast du immer das Problem, dass Samsung geht schnell durch, ja, also für Android, und Apple dauert immer Ewigkeiten. Ja, so, meistens drehst du da auch nochmal 2, 3 Schleifen. Und da war es so, dass sie wohl nach kurzer Zeit den Code wieder angepasst haben, dort dann diese Schwachstellen eingebaut haben, um letzten Endes die Assets abzuziehen von demjenigen, der sich damit connected. Und ja, das ist dann mehrfach passiert und da sind wohl auch mehrere Millionen in Bitcoin gestohlen worden oder in Kryptoassets generell. Ja,
Man kann
genau.
nicht genug aufpassen. Wir sagen es mittlerweile jede Folge, fast
Ja.
jedes Mal irgendwie was anderes ist. Man kann nicht genug
Total.
aufpassen.
Ja, das ist einfach so. Es ist traurig genug, aber ja, dementsprechend schaut 2, 3 Mal hin, wenn ihr was runterladet. Und in dem Fall war es ganz wichtig zu schauen, wer ist denn der Veröffentlicher dieser App? Weil es sah natürlich alles 1:1 nach Ledger aus. Hätte man aber mal ein bisschen weiter nach unten gescrollt, hätte man gesehen, dass der Herausgeber der App nicht Ledger ist. So. Und das sind so Kleinigkeiten. Und von daher diese Paranoia, die man sich über die Jahre, in denen man im Krypto ist, aufgebaut hat. Ja, manchmal sind sie übertrieben, aber in den meisten Fällen tatsächlich nicht. Und deswegen, ich mache auch immer, wenn ich Transaktionen mache, immer erstmal eine Testtransaktion. Wenn ich eine Wallet geschickt bekomme, lass mir bestätigen, ist es angekommen. Sobald es angekommen ist, ja, schicke ich da den Rest hin, weil da haben wir einfach schon zu viel Lehrgeld zahlen müssen, als dass das, ja, als dass man die Fehler nochmal macht. Genau, ja. Okay, und in dem Sinne, Sascha, halbe Stunde. Ich würde sagen, liebe Leute, lasst ein Abo da. Nächste Woche, ich überlege, bin ich unterwegs? Bist du unterwegs? Nee, wir sollten beide zu Hause sein. Somit wieder Freitag, wieder. 11
Immer,
Uhr,
jede Woche.
11:30 Uhr, genau wie immer natürlich. Ja. Lasst uns ein Abo da. Wenn ihr in Stuttgart seid, kommt gerne vorbei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Und ansonsten bleibt gesund und munter und lasst euch nicht von den Märkten verrückt machen. Aktuell sieht es ja wieder gut aus. Von daher freut euch, solange es noch so ist. In diesem Sinne. Schönes Wochenende und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.